Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um eine massive Veränderung im Bereich Internet gehen. Wir unterhalten uns über die Veränderungen im Bereich Cookies. Manche nennen es auch Cookie-Kalypse. Und dazu bin ich verabredet mit Diana Degra. Und sie ist CEO von Initiative in Hamburg. Hallo, grüß Sie.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf, Herr Burak. Hallo.
Gerne. Reden wir doch mal darüber, was im nächsten Jahr ganz stark auf uns zukommen wird. Was hat es auf sich mit dem Verbot der Cookies?
Also es wird einen Wegfall der sogenannten Third-Party-Cookies geben. Das ist tatsächlich etwas, was natürlich jeden Werbetreibenden dazu befähigt hat, über Dritte generierte Cookies und damit auch Bausteine von einzelnen Usern und die User damit natürlich auch ein Stück weit gläsern zu machen, befähigt hat, eben Werbung auszuspielen.
Diese Dritten, von denen Sie sprachen, das können ja eine ganze Menge sein. Geben Sie uns doch nochmal ein Gefühl dafür, für die Leute, die ja nicht so im Thema sind. Mhm. Welche Anbieter sind denn das, die da mal eben einen Cookie platzieren können?
Das sind vor allem die Publisher. Also wenn Sie eine Webseite besuchen, dann wird Ihnen quasi, ohne dass Sie es merken, so ein kleines Cookie angehängt und damit wird ausgelesen, wo und wie Sie sich im Netz bewegen und wird Ihnen eindeutig natürlich auch entsprechend eine Eigenschaft mit einer immer länger werdenden Historie angehängt, sodass man natürlich Vorlieben auch sehr, sehr gut auslesen kann.
Aber es werden auch so ein paar ganz gute Eigenschaften damit übermittelt, nämlich dass mir zum Beispiel eine Werbung nicht zum 4., 5. oder 6. Mal eingeblendet wird, nicht wahr?
Ja, das ist ganz richtig. Und zwar das sogenannte Frequency Capping. Also Konsumenten, die eben beispielsweise eine Werbebotschaft nur 3, 4, 5 oder 6 Mal bekommen sollen, bekommen sie dann tatsächlich auch zu einem reduzierten Mal. Und am Ende des Tages hört es dann auch auf mit dieser Werbebotschaft, sodass man eben nicht überfrachtet wird und das Ganze nicht negativ, keine negativen Auswirkungen hat, dahingehend, dass sie einfach immer nur mit derselben Botschaft konfrontiert werden.
Das heißt, wenn jetzt diese Third-Party-Cookies wegfallen, gibt es die Problematik, dass ich nicht mehr so viel über die User weiß, richtig?
Ja, theoretisch ja. Ganz genau. Dann habe ich nicht mehr so viele Möglichkeiten, Bewegungen im Netz auszulesen und gemäß der Vorlieben beispielsweise Werbebotschaften zugänglich zu machen.
Und hat es auch einen Einfluss auf den direkten Kauf, dem ich dann irgendwie einem bestimmten Anbieter zurechnen kann? Oder wie verhält es sich damit?
Ja, natürlich ist auch das Vergütungsmodell für Publisher entsprechend aufgestellt, sodass eben die sogenannten TKPs, Tausender Kontaktpreise, auf Basis dessen berechnet werden, wie oft und wie intensiv ich natürlich im sogenannten Sales Funnel meine User bewegen kann, um sie zum abschließenden Kauf zu bewegen. Das ist richtig.
So, das heißt, das ist jetzt mal nicht nur so, wir können nicht mehr Cookies setzen, sondern das hat einen richtigen Impact auf ganz, ganz viele Mitspieler, richtig?
Exakt. Also das sind natürlich in erster Linie diejenigen, die diese Cookies durch den Besuch einer Webseite einem jeweiligen User anheften können, die Publisher. Das sind aber natürlich auch die Werbungtreibenden und Agenturen und nicht zuletzt die Konsumenten, die natürlich, wie Sie es eben formuliert haben, auch im positiven Sinne in den Genuss gekommen sind, bestimmte durch Vorlieben nachverfolgte Themen ausgespielt bekommen. Das heißt also, jeder ist so ein Stück weit von diesem Cookie-Sterben und von dieser neuen Marketing-Ära betroffen.
Wer sind denn jetzt die Treiber? Wer treibt denn dieses Thema Cookie-Sterben an?
In erster Linie sind es Datenschützer und natürlich auch Konsumenten, die ganz klar sagen, ich möchte nicht zum gläsernen Konsumenten werden. Ich möchte mindestens mein Einverständnis geben können, welche Daten von mir persönlich als User natürlich jetzt nicht vor und zunahmen, aber grundsätzlich, welche Bewegungen im Netz von mir getrackt werden. Und die Datenschützer gehen natürlich noch viel, viel weiter und sagen ganz klar, es muss ein Regelwerk dafür geben, dass wir Konsumenten ganz klar erklären, sehr transparent erklären, welche Daten wir als Grundlage nutzen, um Botschaften an Konsumenten auszuspielen.
Ist ja auch so ein bisschen was dran, oder? Weil wenn ich mir so angucke, wer bei mir gerne ein Cookie setzen möchte, das hat ja durchaus Formen angenommen, wenn man sich mal diese Liste anschaut. Das ist ja fast schon übergriffig.
Ja, absolut. Und deshalb gibt es natürlich viele Vereinigungen, die sich mit dieser Transparenz, mit der Daten erhoben werden, auch auseinandersetzen. Jetzt jüngst gab es von der belgischen Datenschutzbehörde oder wurde bekannt gegeben, IAB, das ist die Europe's Transparency and Consent Framework Abhandlung. Das ist so in Deutschland unter anderem als die Datenschutzgrundverordnung bekannt, die DSGVO, die natürlich Juristen und auch Website-Betreibende bereits vor längerer Zeit anpassen mussten. Und es ist eben so, dass dort sehr, sehr viele Inhalte dargestellt sind zur transparenten Datenerfassung von Nutzern. Und momentan steht im Raum, dass eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro oder 280.000 US-Dollar verhängt wird, sowie ein Data Protection Officer zu ernennen ist, um einfach sicherzustellen, dass die Datenschutzbeschwerden, die seit 2019 permanent eingehen, tatsächlich auch nochmal konsequent untersucht werden und es dann natürlich zu restriktiveren Lösungen kommt in ganz Europa. Und das hat Auswirkungen natürlich auch auf uns hier in Deutschland.
Also jetzt schlägt dann im nächsten Jahr Google zu. Mhm. Firefox hat, glaube ich, schon zugeschlagen, nicht wahr, ja. Was die Cookies angeht, aber Google ist ja bekanntlich mit Chrome noch mal ein bisschen größer.
Ja.
Und sagt, Schluss mit Third-Party-Cookies. Mhm. Was macht man jetzt?
Ja, man muss natürlich in Alternativen denken. Das ist ganz klar, weil spätestens wenn Google als äußerst großer und weltweiter Anbieter natürlich hier Riegel vorschiebt, dann müssen wir den Wegfall der Third-Party-Cookies einfach für, also den Prozess des Wegfalls einfach für beendet erklären. Und dann ist eine sogenannte First-Party-Data-Strategie angebracht, die den Verbrauchern und ihr gesteigertes Bedürfnis nach Privatsphäre nachkommt und natürlich Grundlagen für die sogenannte ID-basierte Adressierung legt. Das heißt, dass wir andere Möglichkeiten schaffen, Inhalte aufzubereiten und Usern nach ihren Wünschen und vor allem auch den Datenschutzgrundlagen ausspielen und natürlich weitergehend darüber nachdenken, wie wir Konsumentendaten überhaupt erheben und wie wir sie dann eben auch einsetzen für die programmatische Ausspielung von Werbung.
Das war ja jetzt alles ein bisschen theoretisch gesprochen.
Ja.
Klingt gut, aber bleiben wir doch mal oder kommen wir doch mal zu einem konkreten Beispiel.
Ja.
Meine Frage bleibt, was machen wir denn jetzt?
Wenn wir Aktivitäten von Usern erfassen wollen, ist es zum Beispiel so, das wird im mobilen Bereich schon eingesetzt, da gibt es sogenannte Advertising- bzw. Werbe-IDs. Die werden erstellt, wenn Nutzer sich auch dort bewegen und natürlich anonym. Und erstmals sind die auch multi-device-fähig, das heißt, wenn ich als User über mehrere Endgeräte zugreife auf Webseiten und surfe, dann können mir eben entsprechende Attribute zugeordnet werden. Und aktiviert, das heißt, mit Werbung bespielt werden, kann ich dann über Anbieter, die diese IDs bereits nutzen, die heißen zum Beispiel The Trade Desk oder Criteo. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das ist vielleicht ein bisschen greifbarer, sogenannte Login-IDs. Das heißt, ich logge mich mit Zugangsdaten, wo ich genau weiß, was ich abgebe und wer ich bin oder welche Daten ich von mir preisgebe. Logge ich mich in einen Bereich, in einen geschlossenen Bereich einer Webseite oder über ein Gewinnspiel oder ähnliches ein. Und da ist Datenschutz und E-Privacy-Konformität absolut gewährleistet. Und so habe ich sichergestellt, dass ich sehr bewusst meine Daten abgebe und der Empfänger meiner Daten damit eben auch in einem vorher bestimmten Rahmen agiert. Und somit habe ich die Möglichkeit geschaffen, etwas von mir preiszugeben und meine Bedürfnisse preiszugeben, damit mir eben entsprechend auch wiederum Botschaften zugesendet werden können. Sie kennen das, wenn Sie sich irgendwo einloggen, dann sagen Sie, oder wenn Sie sich irgendwo registrieren auf einer Seite, dann sagen Sie, okay, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Die können Sie durchlesen in aller epischer Breite, wenn Sie das mögen.
Was auch jeder tut.
Was auch jeder tut, natürlich. Sie sind leider immer relativ komplex. Aber Sie können beispielsweise auch sagen, ganz aktiv anklicken, ich möchte jetzt den täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Newsletter oder ich möchte ihn eben nicht. Und Sie bekommen ihn auch nicht, wenn Sie es nicht anklicken.
Naja, also das mit dem Login kann ich ja verstehen. Das ist ja irgendwie so der große Traum. Mhm. Aber das klingt doch erstmal ganz prima, aber so einfach ist es ja nicht, weil bevor ich mich irgendwo registriere und dann muss ich mir idealerweise noch ein Passwort verpassen, was besser ist als 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Da muss ich ja auch irgendwie was geboten bekommen, nicht wahr?
Das ist richtig.
Ob da mal so ein Gewinnspiel ausreicht, da habe ich ja mal ehrlicherweise so meine Zweifel. Also ich glaube, wenn wir über Logins sprechen, dann muss man natürlich auch noch mal ganz stark hinterfragen, wenn ich das mache, lieber Anbieter, als Nutzer, was gibst du mir dafür?
Absolut. Also es muss immer irgendwie Mehrwert da sein. Das ist überhaupt keine Frage. Entweder ist es dann ein exklusiver Bereich, in dem ich Vorteile bekomme als Konsument oder eben vor der breiten Masse irgendwelche Informationen oder. Also es gibt ja auch Paywalls bereits im journalistischen Bereich. Also da ist so der Bandbreite der Kreativität ehrlicherweise noch keine Grenze gesetzt. Aber genau das bedeutet, dass diese Überlegungen, was mache ich exklusiv für diejenigen, deren Daten ich gerne hätte, dafür ist es natürlich notwendig, eine sogenannte First-Party-Datenstrategie zu entwickeln, beziehungsweise die bestehende an die neuen Gegebenheiten der Cookieless Future anzupassen. Und dabei müssen natürlich zwingend die rechtlichen Rahmenbedingungen und die gestiegenen Erwartungen nach Privatsphäre der KonsumentInnen berücksichtigt werden. Und Marken müssen natürlich auch überlegen, entlang der Customer Journey, welche Mehrwerte kann und muss ich denn meinen UserInnen tatsächlich anbieten? Einen fairen Ausgleich für die Bereitstellung ihrer Daten ist da unerlässlich. Und das ist natürlich immer abhängig von den Möglichkeiten, die jedes einzelne Unternehmen hat. Wenn es denn beispielsweise geschlossene Bereiche und Shopping-Möglichkeiten anbietet, dann muss da eine gewisse Exklusivität drin sein, das ist ganz klar.
Macht denn Google diesen Cut primär, um seinen Kunden was Gutes zu tun? Oder hat es nicht auch damit was zu tun, dass das Silo Google damit natürlich nochmal gesteigert wird und dessen Kraft nochmal gesteigert wird?
Naja, also sagen wir, von beidem ist etwas dabei, aber grundsätzlich ist es natürlich für jeden Anbieter, und dazu gehört Google auch wenn er einer der größten weltweit ist, dass natürlich die Insights aus den verschiedenen Konsumentengruppen und Kohorten hier ganz besonders breit ist. Das ist ganz klar. Nur so können aber auch wiederum Services und Angebote aus dem Unternehmen maßgeschneidert für diverse Anspruchsgruppen ausgestaltet werden. Also es hat quasi am Ende des Tages, sollte es so sein, dass eine Win-Win-Situation für beide rauskommt.
Naja, bei so einer Blackbox von einer Win-Win-Situation zu reden, finde ich das natürlich immer so ein bisschen schwierig, nicht wahr?
Naja, was sollen wir machen? Es ist so, dass natürlich die Datenhoheiten bei denen, die schon über viele Jahre, Jahrzehnte zum Teil mit Login-Daten arbeiten und Google gehört dazu durch das Gmail-System, durch diverse andere Systeme, die haben natürlich einen klaren Vorteil und schon eine recht große Datenbasis und sehr, sehr valide Daten, weil dort die großen Bewegungen stattfinden. Dass das ein Vorteil ist, die das Unternehmen sich zunutze macht, ist klar. Aber natürlich ist die Kommunikation nach außen seitens dieser Unternehmen auch logischerweise diese, dass sie sagen, wir werden Produkte auf die Anforderungen und die Bedürfnisse unserer Konsumentinnen anwenden und entwickeln. Und das tun sie ja auch zu einem Großteil. Wir können uns ja heute ehrlicherweise kein digitales Handeln mehr ohne irgendeine Applikation von Google vorstellen. Und es bringt uns ja auch einen Vorteil. Am Ende des Tages muss aber jeder in diesem Spiel natürlich auch ein Stück weit auf Revenue-Ergebnisse schauen und Weiterentwicklung und natürlich Wachstum, das ist ganz klar. Und Google gehört zu denjenigen, die hier massiv einfordern, auch auf Kosten der VerbraucherInnen, die zum Teil natürlich viele, viele Informationen über sich preisgeben.
Was macht denn die Agenturinitiative mit ihren Cookies, die sie bisher für ihre Kunden setzt?
Das Gute ist, wir haben sehr früh erkannt, dass das Cookie-Sterben in der Realität ankommt, beziehungsweise bereits angekommen ist. Und dieser früh erkannte Trend und die nicht cookie-bezogene Daten und Technologien haben uns dazu veranlasst, sehr, sehr früh zu investieren. Das heißt, für unsere Planung nutzen wir ein tatsächlich proprietäres und vor allem auch aktivierbares Tool, also nicht nur ein Tool, sondern eine sehr, sehr breit aufgestellte Datenbank. Und wir sind da so ein bisschen der kleine Google vielleicht unter den Playern, aber doch schon mit einer sehr, sehr großen, intensiven und sehr gut aktualisiert gepflegten Datenbank. Und diese besteht aus Gott sei Dank Millionen von Konsumentendaten. Das sind in Deutschland 95% der deutschen Bevölkerung. Und darin enthalten sind über 140.000 Attribute aus verschiedenen belastbaren Quellen. Das ist auch besonders wichtig. Unter anderem gehört dazu eine Grundlagenforschung wie die von YouGov, Best for Planning und unserer sogenannten Axiom Infobase. Und Axiom ist auch unser internationaler Datenpartner, der uns dabei geholfen hat, eine sehr, sehr große Datenbasis an Konsumentendaten aufzubauen. Und diese ist nicht von Cookies abhängig, sondern wir können sie eben aus unserer eigenen Datenfusion heraus aktivieren. Und das heißt eben dann wiederum für programmatische Werbung anwenden.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das Cookie-Sterben, was ja im nächsten Jahr dann, wie gesagt, ganz massiv eintritt, bei Kunden und die Problematik, die dahinter steht, angekommen ist?
Naja, ich würde sagen, bei allen sehr unterschiedlich. Und wir sind damit beschäftigt, unseren Kunden überhaupt erstmal die Zusammenhänge zu erklären. Und das geht natürlich einher, dass wir auch ganz klar sagen, liebe Kunden, wir werden jetzt überhaupt erstmal alle relevanten Menschen an den Tisch holen. Wie sieht's denn mit einem Datenschutzbeauftragten aus? Welche Anforderungen hat das Marketing? Welche Anforderungen kommen aus den anderen Abteilungen, die natürlich die Ergebnisse aus dem Marketing, aus dem Sales auch verwerten wollen? Und wie können wir damit umgehen?
Es gibt also Hoffnung.
Es gibt totale Hoffnung. Ich bin da überhaupt nicht hoffnungslos, ganz im Gegenteil.
Ja, ich habe noch versucht und schön, dass es beiden gelungen ist, einen positiven Abschluss des Gesprächs zu finden.
Das hat mich auch sehr gefreut, Herr Burger. Klasse.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.